Die Fähigkeit, Unklarheiten zu ertragen, halte ich für enorm wichtig, weil sie auch die Basis dafür ist, dass wir mit Falschinformationen umgehen können.
Impulse und Perspektiven in der Krise. Der DIKT-Experten-Talk mit Dr. Nikolai Bär.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impulse und Perspektiven, der DIKT-Experten-Talk. Heute geht es um eines der zentralen Themen unserer Zeit: Wahrheit, Meinung und die Kunst, Unsicherheit auszuhalten. Mein Gast ist Thilo Baum, Kommunikationswissenschaftler, Redakteur, Autor von Immun gegen Unsinn und seit vielen Jahren Experte für klare Sprache und kritisches Denken. In seinem Beitrag in unserem Buch Wir sind Fake erklärt er, warum wir lernen müssen, Falsches zu erkennen und auch Mehrdeutigkeit zu ertragen. Herzlich willkommen, Thilo Baum.
Hallo, grüß dich, Nikolai.
Thilo, du bist ja bekannt für deine klare Sprache und trotzdem schreibst du hier in unserem Buch, dass wir die Unklarheit aushalten müssen. Wie kam es zu diesem Spannungsfeld?
Ich habe mich im Zuge der Corona-Pandemie und später auch im Ukraine-Krieg gefragt, warum Menschen so viele irreale Dinge glauben. Also warum sie, umgeben von Unsicherheiten, lieber an irgendeinen Schmu glauben, als sich einzugestehen, dass sie etwas nicht wissen. Ja? Und ich meine, ich habe eine journalistische Ausbildung und Karriere hinter mir. Ich bin es gewohnt, wenn wir mit Informationen handeln, dass ich mal sage, okay, pass auf, diese Geschichte ist noch nicht hieb- und stichfest, die haben wir noch nicht, das ist noch Hörensagen, da brauchen wir noch Beweise und Belege, dass ich mich davon nicht verrückt machen lasse, dass etwas offen ist. Und nach ein bisschen Recherche habe ich dann rausgefunden, es geht um ein ganz sperriges Ding, nämlich Ambiguitätstoleranz. Den Begriff Ambiguität kennst du vielleicht aus der VUCA-Welt. Also die Welt ist volatil, sie ist unsicher, sie ist komplex und sie ist eben zweideutig oder uneindeutig, sagen wir mal so. Wir können manche Dinge nicht einordnen. Wir können manche Dinge nicht auf Anhieb festlegen und sagen, ah, das ist so, weil jetzt hat der Mensch das Bedürfnis nach dieser Klarheit. Wir wollen ja diese Konsistenz im Denken haben. Und wenn wir diese Konsistenz im Denken nicht haben, wenn wir also nicht wissen, woran wir sind, dann sind wir verunsichert und leicht zu manipulieren. Deswegen sind auch viele Strategien in der Desinformation so widersprüchlich. Ja, deswegen sagt manchmal einer dieses und im nächsten Atemzug jenes. Wir fragen uns, spinnt der? Ah, nein, er spinnt nicht. Er will die Verunsicherung bezwecken. Das ist im Grunde das Ziel. Und eine der Kernfähigkeiten heute, finde ich, ist, dass wir sagen können, du, ich habe das jetzt gehört, du hast mir das erzählt, ich habe das irgendwo gelesen, aber ich muss mir dazu jetzt nicht sofort ein Urteil bilden. Ich kann es auch stehen lassen und sagen, komm, ist jetzt erstmal egal, ich kümmere mich um das, worum es geht. Also die Fähigkeit, Unklarheiten zu ertragen, halte ich für enorm wichtig, weil sie auch die Basis dafür ist, dass wir mit Falschinformationen umgehen können.
Und was hat dich dazu bewegt, dich gerade jetzt mit dem Thema Informationskompetenz auseinanderzusetzen?
Ich beschäftige mich damit seit der Corona-Pandemie, also schon seit einigen Jahren, weil es eben passiert ist, dass ich wirklich irreale Sachen gehört habe von Menschen, bei denen ich denke, hey, du hast einen Doktortitel, warum erzählst du denn jetzt hier so krudes Zeug? Oder du hast doch selber eine wissenschaftliche Ausbildung. Wie kann es denn sein, dass du jetzt Studien falsch interpretierst? Und da habe ich mich dann auf die Spur gemacht und überlegt, was ist es eigentlich, was die Leute dazu bringt, irgendwelchen Schmuh zu glauben? Dann gibt es eine ganze Menge Literatur darüber natürlich, über Menschen, die an Verschwörungsmythen glauben und ähnliches. Ratgeber, wie gehen wir mit diesen Menschen um? Das ist alles sehr psychologisch und pädagogisch vom Ansatz her. Was mir da gefehlt hat, war so ein bisschen der handwerkliche Ansatz, nämlich zu sagen, was ist überhaupt eine Information? Wie handle ich die? Was bedeutet eine Information? Wie funktioniert Meinungsbildung? Und da bin ich dann im Grunde bei meinem, ja, bei meiner Kernqualifikation. Ich habe eine journalistische Ausbildung hinter mir, also mit Journalistenschule und Publizistikstudium und allem drum und dran. Und ich habe wohl immer gedacht, das ist Allgemeinwissen, aber es ist nicht Allgemeinwissen. Informationen so einordnen zu können, dass wir uns eine solide Meinung bilden, dass wir kluge Entscheidungen treffen und nicht irgendjemandem auf den Leim gehen, der uns irgendeinen Quatsch erzählt.
Glaubst du, dass diese Fähigkeit abgenommen hat in den letzten Jahren, das kritisch beurteilen zu können?
Das denke ich schon. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich nicht, inwieweit sie früher verteilt war. Jedenfalls ist der Eindruck heute schon der, dass diese Fähigkeit abgenommen hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass einfach Menschen, die diese Fähigkeit nie hatten, heute sichtbar werden. Also früher hattest du die klassischen Stammtische. In jedem Dorf hattest du einen Stammtisch. Die saßen alle zusammen, haben sich Müll erzählt und haben Gerüchte verbreitet und dann Blödsinn geglaubt, wussten alles besser als die da oben und haben mit der Faust auf den Tisch geschlagen. Heute sind diese, ich sag mal, einfach denkenden Menschen vernetzt und sichtbar und bilden auch eine kritische Masse, die geeignet sein kann, die öffentliche Meinung maßgeblich zu beeinflussen. Das heißt, diese Leute werden sichtbar mit ihrem kurzen Denken, nenne ich es mal. Also es ist halt einfach sehr, sehr unsauber, wie sie manchmal Schlüsse ziehen oder was sie eben lesen und was das dann bedeutet. Und dann ist das alles gleich ganz schlimm und die lassen sich leicht empören. Die sind sehr suggestibel. Also ich muss nur einen Trigger loslassen und der Typ ist empört und klickt auf Teilen. Mhm. Menschen, die den Umgang mit Informationen professionell nie gelernt haben, sind heute vernetzt, sind öffentlich sichtbar durch das Internet und dadurch erscheinen die uns eher als gegenwärtig. Es gab sie sicherlich auch früher. Also die Fähigkeit, Informationen wirklich professionell einzuordnen, haben für meine Begriffe fast nur Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Journalisten und sehr viele Juristen natürlich. Aber so insgesamt ist der Punkt halt schon der, dass wir es nicht in der Schule lernen, sondern sowas wie Aussagenlogik, das hatten wir dann halt im Studium, obwohl es im Grunde alle brauchen.
Du schreibst in dem Buch, was wir hören oder lesen, bedeutet zunächst einmal nichts. Was genau meinst du damit?
Wenn mir irgendjemand sagt, wenn ich bei TikTok lese, Juden zahlen in Deutschland keine Steuern, dann heißt das erstmal nur, dass ich diese Information jetzt aufnehme, dass ich die sehe. Das heißt für mich zunächst einmal nur, das behauptet jetzt jemand. Und mental setze ich dahinter, also gedanklich füge ich an, Komma sagt er oder sie. Okay. Also hinter alles, was ich höre, lese, sehe, hänge ich erstmal mental an, sagt er. Ich weiß noch lange nicht, ob das stimmt und schon gar nicht mache ich mir so eine Behauptung zu eigen. Und dann überlege ich mir, ist es eine Behauptung? Ist es gesichertes Wissen? Ist es ein Gerücht? Vermutet der das nur? Glaubt das zu wissen? Und so weiter. Das checke ich alles ab, bevor ich überhaupt bereit bin, mir eine Äußerung zu eigen zu machen. Also das Beispiel, Juden zahlen in Deutschland keine Steuern, habe ich vom Frankfurter OB Mike Josef, der hat's aus TikTok. Ich habe ihn bei einer Rede gehört und er hat gesagt, Leute, was bei TikTok läuft, ist schlimm. Das war sein Beispiel. Und ich sage, was wir hören, sehen und lesen, heißt erstmal nichts. Das ist ganz, ganz elementar. Wir müssen uns nicht sofort emotionalisieren lassen, empören lassen. Wir müssen uns auf lange Sicht auch nicht radikalisieren lassen durch diesen Quatsch, sondern wir müssen eher verstehen, dass es sich dabei um ein Konzept handelt, das uns radikalisieren soll. Also ein generalstabsmäßig aufgesetztes, konzertiertes Programm, das uns mit Müll füttern soll. Flood the zone with shit, sagt Steve Bannon, der Ex-Berater von Trump. Populismus at its best, füttert die Leute mit Blödsinn, den sie sofort glauben, weil sie nicht länger drüber nachdenken, weil sie gleich alles sich zu eigen machen, was sie hören, sich sofort emotionalisieren lassen, mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, boah, Skandal, die da oben unterdrücken uns. Und dann kriegst du die Leute von der Demokratie weg. Wir müssen verstehen, dass das ein Konzept ist. Wir müssen verstehen, dass das ein Programm ist gegen die freiheitlich-demokratischen Rechtsstaaten. Deswegen sage ich, Trennung im Kopf zwischen dem, was an Informationen reinkommt und der Bewertung dieser Informationen. Natürlich bedeutet am Schluss alles, was wir hören, irgendwas. So meine ich das nicht. Ich sage nur, koppelt die Bewertung, die sofortige Beurteilung dessen, was du hörst, erstmal von dem Hören selber ab. Nimm's zur Kenntnis, da sagt jemand was. Wir wollen schwimmen gehen. Meine Kumpels und ich wollen schwimmen gehen und einer hat keinen Bock und flunkert. Schwimmbad hat geschlossen, die haben Betriebsversammlung. Dann sage ich erstmal, das behauptet der. Stimmt das denn? Lasse ich mich da gleich instrumentalisieren und sage, okay, wir gehen nicht ins Schwimmbad, weil es stimmen wird, was er sagt. Diese Trennung im Kopf meine ich.
Du beschreibst ja auch, dass die Emotion die Währung der Desinformation ist.
Unbedingt.
Warum wirken diese starken Emotionen, diese Empörung und diese Angst so stark? Vor allem im Netz natürlich.
Ja, weil die Menschen ihr Gehirn ausschalten. Das ist auch der Grund, warum Desinformation meistens irgendwie skandalisierend ist, empörend ist. Also wir lesen ja keine Desinformationen, die unmaßgeblich sind, sondern das Ziel ist schon, dass wir emotionalisiert werden. Wenn ich etwas Schlimmes lese oder höre, dann bin ich als Mensch, der auf der Suche nach Konsistenz ist, ich will in meinem Denken übereinstimmen mit der Wirklichkeit um mich herum, ich will da keine Widersprüche erleben, dann bin ich geneigt, mich mit einer emotionalen Reaktion darauf anzusprechen. Also ich erlebe einen Widerspruch in meinem Ideal, zwischen meinem Ideal und der Welt. Ich lese im Internet irgendwas, was meinem Idealbild von Leben völlig widerspricht. Und statt jetzt nachzudenken, haue ich mit der Faust auf den Tisch und reagiere emotional, affektiv. Darauf setzt die Demagogie. Die setzt ganz klar darauf, dass wir nicht denken, sondern dass wir uns emotionalisieren lassen. Und in dem Augenblick, in dem wir emotionalisiert sind, fressen wir den Demagogen aus der Hand, sind geneigt, Schwachsinn zu glauben, plappern Gerüchte weiter und so weiter und so fort. Also der emotionale Zugang ist der entscheidende. Desinformation, Falschinformationen zu bauen mit Photoshop oder Ähnlichem geht relativ schnell. Du musst dir ja nur eine Lüge ausdenken, die eines deiner Narrative stützt, die du verbreiten willst. Früher war alles besser, wir müssen in nationale Strukturen zurück, raus aus dem Euro, was auch immer. Die Demokratie ist korrupt, die da oben sind Verbrecher. Dann baust du halt deine Spruchbilder dazu und weißt, die Menschen werden sich davon emotionalisieren lassen, wenn sie genug davon kriegen. Und diesen Zusammenhang müssen wir eben verstehen und lernen.
Thilo, was passiert psychologisch, wenn Menschen lieber einfache Erklärungen glauben als komplexe Wahrheiten? Dieser Trend zur Vereinfachung, ja, das ist ja was häufig als Muster im Netz zu erkennen ist.
Psychologisch glaube ich, ich bin kein Psychologe, das muss ich dazu sagen, aber psychologisch geschieht für meine Begriffe der Effekt, dass ich diese Konsistenz erlange, die ich mir wünsche. Also ich habe einen Widerspruch und dieser Widerspruch ist für mich unerklärlich und dann greife ich zu einer Lösung, die mir plausibel erscheint. Die bietet mir das Internet vielleicht an.
Und das ist und meist die einfachste.
Ja, sie kann auch kompliziert sein. Also Verschwörungstheorien sind jetzt nicht so einfach. Wichtig ist, dass sie einleuchten, dass ich denke, ah ja, das könnte sein. Also die Erklärungsmuster für die Komplexität unserer Welt, die sind durchaus plausibel, sodass unser Gehirn sagt, aha, könnte sein. Ich kann allerdings nicht das Gegenteil beweisen, weil diese demagogischen Lügen in aller Regel nicht prüfbar sind. Das ist ein ganz entscheidendes Wesensmerkmal. Das betrifft auch alle Verschwörungsmythen. Ich kann nicht beweisen, dass sie nicht stimmen. Damit entziehen sich diese Behauptungen jeder wissenschaftlichen Betrachtung. Aus wissenschaftlicher Sicht würdest du dich damit gar nicht befassen, ja, sondern du würdest sagen, Moment mal, da stellt einer eine Behauptung auf, die du nicht widerlegen kannst, die kannst du nur glauben oder nicht glauben. Es ist insofern für uns gegenstandslos, denn wir wollen verstehen und wissen seit der europäischen Aufklärung. Jetzt kommt aber die Demagogie mit diesen falschen Erklärungsansätzen und weiß, dass die Masse der Menschen keine wissenschaftlichen Methoden gelernt hat. Die Menschen wissen das nicht. Das heißt, sie halten sich wie beim Aberglauben an reine Möglichkeiten, die sein könnten. Und dann sagt das Gehirn, okay, klingt plausibel, ich habe meine Erklärung gefunden. Der Wissenschaftstheoretiker Karl Popper sagt übrigens, Verschwörungstheorien sind der Aberglaube von heute. Das ist nämlich genau der Zusammenhang. Du brauchst Menschen, die bereit sind, etwas zu glauben, wofür es gar nicht mal Anhaltspunkte gibt und was niemand prüfen kann. Diese Leute plappern Gerüchte nach, diese Leute glauben an Verschwörungsmythen, die Leute glauben, was der Nachbar sagt, weil er es sagt und so weiter und so weiter. Und die sind extrem gefährdet für Radikalisierung und auch für Manipulation, zum Beispiel am Arbeitsplatz.
Du hast gerade die Aufklärung angesprochen. Findest du, es geht zu weit, wenn man sagt, wir befinden uns eigentlich gerade durch das Internet und durch die Meinungsmache dort in einer Art Gegenaufklärung gerade?
Doch, befinden wir uns auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, dass die Angriffe, die wir aus Russland erleben, durch Desinformation auch die Moderne angreifen. Die ganzen Narrative, die russische Desinformation verbreitet, wollen uns ja zurückbringen. Weg von vom intellektuellen Denken hin zum einfachen Denken in bodenständigen Kriterien, also das abgehobene Intellektuelle wird in den Spruchbildern immer wieder angegriffen. Du hast, da werden irgendwelche Leute, die mit den Händen arbeiten, werden gefeiert und Professoren werden herabgewürdigt. Das entspricht genau der Wissenschaftsfeindlichkeit oder Wissenschaftsverachtung, die wir gerade in den USA erleben. Mhm. Es soll uns die Grundlage entzogen werden, um demokratisch agieren zu können. Ich will das ganz kurz erläutern. Wir brauchen, um demokratisch agieren zu können, um uns eine fundierte Meinung bilden zu können, müssen wir wissen, woran wir sind. Mhm. Wenn ich nicht weiß, was stimmt und was nicht stimmt, dann verliere ich die Orientierung. Also wie ist das jetzt mit dem Impfen? Ist es gut? Ist es schlecht? Oder wie ist das mit dem Klimawandel? Gibt es den oder gibt es den nicht? Diese Verunsicherung bewirkt, dass ich am Schluss sage, ey, eigentlich kann ich gar nichts mehr glauben. Und das macht mich dann bereit oder offen für radikale Lösungen und einfache Lösungen und vielleicht auch autoritäre Lösungen. Hannah Arendt sagt das schon übrigens in ihrem Essay Wahrheit und Politik, dass wir in einer Umgebung der Lüge die Orientierung verlieren und dass, wenn wir nicht wissen, woran wir sind, sie sagt, dass wenn die Information über die Tatsachen nicht garantiert ist, dann brauchen wir auch keine Meinungsfreiheit, denn wir können uns keine Meinung bilden, ohne zu wissen, woran wir sind. Und deswegen greift die Desinformation unsere Gewissheiten an, die gesicherten Erkenntnisse, und die sind letzten Endes ein Ergebnis des wissenschaftlichen Denkens und der europäischen Aufklärung. Wir glauben nicht mehr oder glauben nicht, sondern wir wollen wissen und verstehen. Das ist kein krankhaftes Misstrauen, das ist gesunde Skepsis. Und die Demagogie setzt, oder der Populismus, nennen wir es mal so, setzt ganz massiv darauf, dass, ich sag mal, der einfache kleine Mann kurz denkt, dass der sich von dem beeindrucken lässt, was ihm so einfällt, was ihm plausibel erscheint, was er sich vorstellen kann. Ja, die Leute glauben, was sie sich vorstellen können. Übrigens ein extrem großer Vorteil dieser Leute, wenn du dich an das hältst, was du dir vorstellen kannst, was dir gerade so einfällt, was du für plausibel hältst. Du weißt alles. Wenn man so drauf ist, ist man plötzlich unglaublich selbstgerecht und kritikunfähig. Und bekommt selber nicht mit, dass die anderen tatsächlich noch die Aufklärung vertreten und kritisch denken. Und ganz viele in der Bubble glauben ja, sie selber würden kritisch denken und die anderen seien Schlafschafe. Das Gegenteil ist der Fall. Und das hat damit zu tun, dass die Desinformation versucht, auch unseren Stand des Wissens anzugreifen und damit auch die Aufklärung rückgängig zu machen. Also ich würde, wenn du mich fragst, deiner These da schon zustimmen, und zwar sehr deutlich.
Das ist auch das, was du als Denkfalle beschrieben hast in deinem Kapitel.
Ja. Mhm.
Wie kann man in Zeiten der Informationsfluss eigentlich noch zwischen fundierter Meinung und manipulierter Emotion unterscheiden?
Schwierig natürlich. Also ein hundertprozentiges Entweder-Oder wird es kaum geben. Wir müssen einfach im Großen und Ganzen davon ausgehen, was wir sicher wissen. Wir wissen nicht alles sicher, aber wie gesagt, diese Hundertprozentigkeit, die brauchen wir auch nicht. Was wir in der westlichen Welt infolge der Aufklärung praktizieren, ist ja sowas wie Schwarmintelligenz und Transparenz. Also wenn du Menschen in einem freien Land denken lässt, arbeiten lässt, recherchieren lässt und die Wahrheit liegt auf dem Tisch, also und alle dürfen rausgehen und sich umschauen, ja, wir haben da keine Restriktionen, dann kommen alle bei der Beobachtung der Wirklichkeit ungefähr zu den gleichen Ergebnissen, ja? Also es ist egal, worum es da geht. Wir besuchen ein Konzert, wir sitzen an völlig verschiedenen Ecken, aber wir erleben das gleiche Konzert. Mhm. Und wenn du hinterher 100 Leute fragst, wie war das Konzert, werden 90% wahrscheinlich übereinstimmen in ihrer Haltung oder wie mehr. Und 10% werden sagen, na, das war falsch, dieses war. So, dann kannst du jetzt überlegen, haben diese 10% äußern die eine Meinung, weil sie sagen, ihnen hat das nicht gefallen oder ist denen ein Fehler aufgefallen, den andere nicht gesehen haben? Das kann alles sein. Vielleicht bleibst du am Schluss bei 2%, die wirklich Blödsinn erzählen. Aber wichtig ist, was bei dem Konzert los war, welche Titel gespielt wurden, wie die Laune war, wie die Stimmung im Saal war, das können 90% durch die Schwarmintelligenz ungefähr übereinstimmend sagen. Und dadurch können wir auf Dauer tatsächlich Informationen sichern und Erkenntnisse festhalten. Und damit haben wir in einer freien Welt natürlich die besten Voraussetzungen für Demokratie. Also dafür, dass wir uns alle eine Meinung bilden können anhand dessen, was wir so an Erkenntnissen haben. Diese Sicherheit wird angegriffen. Das ist der entscheidende Punkt, dass wir wissen müssen, Wenn ich dich radikalisieren will gegen die Demokratie, sage ich nicht, ich greife bei deiner Meinung an und sage, mein doch mal dieses oder mein doch mal das. Wir bilden uns ja unsere Meinung nicht nur, weil es jemand will. Also als Kinder waren wir natürlich der Meinung, die Kinder aus dem anderen Dorf sind blöd, weil das die älteren Kinder gemeint haben. Aber als Erwachsene bilden wir uns unsere Meinungen anhand von Kriterien, anhand von Informationen. Und das heißt, wenn ich dich radikalisieren will, dann füttere ich dich mit falschen Informationen, verzerrten Informationen und unvollständigen Informationen und schaue, dass du daran glaubst. Ich kapsel dich irgendwann ab von der Schwarmintelligenz und sage, die Wissenschaft lügt, die Medien lügen. Und wir sind hier eine kleine verschworene Gruppe, die in Wirklichkeit, behaupte ich, eine Mehrheit ist. Du denkst, okay, dann ist diese demokratische Schwarmintelligenz wahrscheinlich wirklich, die kann nur eine Verschwörung sein, anders kann sich's nicht mehr erklären. Und dann radikalisierst du dich. Das ist das Konzept.
Welche Rolle spielen denn Journalismus, Bildung und auch die Unternehmen, also gerade die Führungskräfte, in der Stärkung von Informationskompetenz?
Also Bildung und Journalismus und Unternehmen sind drei große Gruppen. Ich will mal ganz kurz erst über die Bildung sprechen. Ich mache ja viel in Schulen. Ich war jetzt vor ein paar Tagen wieder an einer Berufsschule in Nordrhein-Westfalen, habe dort Lehrer unterrichtet in dem Konzept.
Du hast ja auch das Netzwerk Informationskompetenz gegründet.
Ja, genau. Also ich hatte, nachdem das Buch Immun gegen Unsinn erschienen war, kam die Idee auf, das Thema ist so wichtig, dass ich es eigentlich nicht exklusiv vermarkten darf. Sondern ich habe ein Netzwerk gegründet, unter netzwerk-informationskompetenz.de zu finden. Sind nicht alle Köpfe drauf, also manche sind drauf. Wir sind mittlerweile so knapp 30 Leute, davon sind vielleicht 20 aktiv, 25 in unterschiedlicher Hinsicht. Wir haben einen Betriebsrat dabei, wir haben Unternehmer dabei, wir haben Pädagogen dabei. Also ganz viele verschiedene Ansätze, Trainerinnen und Trainer natürlich. Und deswegen mache ich auch viel in Schulen. Ich hatte kürzlich einen Vortrag vor 400 Schülerinnen und Schülern von Klasse 8 bis 11 plus Berufsschüler. Das ist eine riesige Range vom Alter her. Aber was ich erlebe ist, es ist für alle neu. Das Wissen ist für alle neu. Dabei ist Schule, Bildung eigentlich die Verbindung von wissenschaftlichem Denken in unsere Realität. Junge Menschen können durch die Schule diese Inhalte aufnehmen. Sie können davon erfahren, wie funktioniert Schwarmintelligenz, was heißt Demokratie, was heißt wissenschaftliches Denken, was ist eine gesicherte Erkenntnis, was ist eine Vermutung, was ist ein Gerücht, was ist eine Meinung und so weiter, diese Dinge zu differenzieren. Und da hat die Schule eine riesige Aufgabe, Informationskompetenz zu vermitteln. Da sind wir auch dran. Also natürlich schaffen wir das alles nicht von heute auf morgen, aber die gesellschaftliche Relevanz ist sicherlich gegeben, dass wir in unserem Netzwerk das voranbringen. Dann fragst du nach den Medien. Da will ich was ganz Wichtiges sagen. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere an die Hitler-Tagebücher oder an die Relotius-Affäre beim Spiegel. Medien sind nicht perfekt. Medien machen Fehler. Medien fallen auf Intrigen rein. Aber Medien, also ich spreche jetzt von klassischen Medien, sind der gesicherten Erkenntnis verpflichtet. Die sind dem journalistischen Handwerk verpflichtet, welches heißt, wir berichten die Wirklichkeit. Wenn wir in der Redaktion einen Skandal auf dem Tisch hatten, aber der war nicht handfest, haben wir den nicht gebracht, weil wir es nicht, wir kriegen auch hinterher rechtlichen Ärger, ja? Sondern es muss stimmen. Der Skandal muss ausrecherchiert sein und dann gehst du damit raus. Und nicht, wenn es halbgar auf dem Tisch liegt. Sogenannte alternative Medien, wie es sie heute gibt, halten sich daran in aller Regel nicht, sondern sie sind Trittbrettfahrer der Berichterstattung der klassischen Medien, ziehen sich was raus, lassen Relevantes weg, framen es und pusten es auf ihre kleine Verschwörungsbubble raus, die dann dadurch ihre Weltbilder zementiert. Klassisches Beispiel, Frau Frauke Brosius-Gersdorf sollte Verfassungsrichterin werden. Der Bamberger Erzbischof hat laut und öffentlich protestiert und hat gesagt, Skandal, wenn das passiert, geht die Welt unter, sinngemäß. Daraufhin haben die beiden telefoniert. Und natürlich haben die alternativen Medien alle gesagt, der Bamberger Erzbischof spricht sich gegen Frauke Brosius-Gersdorf aus. Dann haben die beiden miteinander telefoniert und der Bamberger Erzbischof hat eine Nachricht nachgeschoben, Pressemitteilung. Ich bitte um Entschuldigung, ich war falsch informiert. Mhm. Ja, über die Einstellung von Frau Brosius-Gersdorf zum Thema Abtreibung zum Beispiel. Wer hat das gebracht? Die seriösen Medien, die sich dafür einsetzen, dass Menschen informiert sind. Aber die Alternativen lassen das natürlich dann entsprechend weg, weil es nicht ihrer Agenda entspricht. Mhm. Das heißt, wir sind in der Medienwelt natürlich dafür da, auch diese Falschinformationen zu bekämpfen, auch weil die am Schluss nur undemokratisch sein können. Falschinformationen können nach Hannah Arendt niemals demokratisch sein. Und deswegen müssen wir unbedingt festhalten, die Demokratie und auch die Medien sind so perfekt wie der Mensch, der sie gestaltet, nämlich fehlerhaft. Ja, wir sind nicht perfekt, wir machen Fehler. Hitler-Tagebücher sind das deutlichste Beispiel. Da sind dann auch Köpfe gerollt. Da sind Leute in den Knast gegangen. Bei Relotius hatte das ganze personelle Folgen. Und wenn ich in einem alternativen Medium, das im Grunde Verschwörungslegenden verbreitet, eine Falschbehauptung bringe, hat das keine personellen Folgen, denn das ist Sinn der Sache. Ja, es geht darum, die Öffentlichkeit zu manipulieren.
So, welche das waren Rolle diese beiden. Die Unternehmen und die Führungskräfte.
Genau, jetzt bist du bei den Unternehmen. Die Unternehmen haben zwei Gefahren für meine Begriffe. Die erleben zwei Gefahren, nämlich Radikalisierung und Manipulation. Klingt erstmal ähnlich, aber Radikalisierung heißt, du hast einen Geheimnisträger, der ist durchs Internet radikalisiert und ist gegen die Eliten, gegen die da oben und damit auch gegen Arbeitgeber. Das heißt, du hast im Grunde eine Gefahrenquelle an Bord. Und der zweite Punkt ist einfache Manipulation, dass eine KI-Stimme anruft und du tust, was die sagt. Ja, ich bin der aus der IT, schick mir doch mal bitte dein Passwort. Das sind dann diese Human Engineering-Gefahren, die wir kennen. Unternehmen reagieren auf diese Gefahren, auf diese hybriden Angriffe, die zunehmen, in aller Regel mit IT und Prozessen. Dabei übersehen sie völlig den Faktor Mensch. Der Mensch macht Fehler, der Mensch lässt sich manipulieren, der Mensch liegt schief in seiner Entscheidungs- und Meinungsbildung. Und dann kommen eben Compliance-Vorschriften. Aber keine einzige Compliance-Vorschrift gibt dir Know-how oder verleiht dir gesunde Skepsis. Compliance verschiebt nur die Verantwortung auf den Mitarbeiter. Du darfst dieses und jenes nicht anklicken. Und in diese Lücke gehen wir mit dem Netzwerk Informationskompetenz rein, dass wir nämlich sagen, okay, die gesunde Skepsis, die Fähigkeit, Informationen einzuordnen, die vermitteln wir euren Mitarbeitern und Mitarbeitern, insbesondere auch Azubis, daher wieder die Schnittstelle zur Berufsschule, bei der ich jetzt in Wipperfürth war, im Bergischen Land. Das ist für Unternehmen höchst relevant. Mein Eindruck ist manchmal, Unternehmen denken oder viele in Unternehmen denken, wir sind sicher, wir haben mit dem ganzen Wahnsinn nichts zu tun. Und sie versuchen, solche Inseln zu bilden, so Inseln des klaren Denkens. Und wenn sich so ein Gremium sehe von Führungskräften, wenn die eine Entscheidung treffen, müssen vorher alle Kriterien glasklar sicher auf dem Tisch liegen. Die entscheiden nicht anhand von Unsicherheiten. Jedenfalls nicht bewusst. Also wenn, dann wissen wir, es ist eine Prognose, okay, aber sie sagen nicht, ey, welche Gerüchte gehen denn um gerade? Und wir treffen jetzt auf Basis dieser Gerüchte eine Entscheidung. Und außerhalb der Unternehmen herrscht dieser Informationswahnsinn, aber es ist eine durchlässige Wand. Denn die Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, die legen ja nicht ihr Denken ab, wenn sie reinkommen, sondern die tragen möglicherweise ihre Denkfehler und ihre merkwürdigen Arten, Schlüsse zu ziehen, mit rein. Und deswegen müssen Unternehmen darauf natürlich reagieren, ohne Frage.
Abschließende Frage, Thilo. Welche drei Fähigkeiten brauchen wir, um in dieser VUCA-Welt, wir haben es vorhin besprochen, ja, in dieser Volatilität, in dieser Unsicherheit, in dieser Komplexität, in dieser Ambiguität orientiert zu bleiben?
Wir brauchen natürlich also Informationskompetenz und wir brauchen die Ambiguitätstoleranz, ja, und wir brauchen auch sowas wie sauberes Denken. Ja, also ich sag mal, dass du nicht schlampig denkst. Informationskompetenz heißt, ich weiß, ich habe es mit einer Behauptung zu tun oder das, was der Typ sagt, stimmt oder es ist eine Vermutung als solche gekennzeichnet oder es ist eine Meinung. Ich kenne den Unterschied zwischen Meinung und Behauptung. Ich weiß, es ist Quatsch zu sagen, meiner Meinung nach ist heute Mittwoch. Das ist Blödsinn. Ja, es ist Mittwoch oder nicht, das ist keine Meinungsfrage. Dann die Ambiguitätstoleranz, das ist die Fähigkeit, ruhig zu bleiben, wenn uns jemand verunsichern will. Wir müssen scharf stellen, dass die ganzen Informationen, die uns im Internet verunsichern und beirren, dass die nicht durch Zufall darum schwirren, sondern dass die Verunsicherung der Zweck ist. Und wenn ich das schon weiß, dann bleib ich cool und sage, ach, wer will mich da denn jetzt schon wieder manipulieren? Und das Dritte ist eben das saubere Denken, dass ich beispielsweise, wenn die Polizei sagt, wir haben keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt, dass ich dann nicht im Krimiforum schreibe, die Polizei schließt ein Tötungsdelikt aus. Denn das tut sie nicht. Sie sagt nur, wir haben keine Anhaltspunkte dafür, keine Hinweise. Ja. Dass ich weiß, was ist ein Beweis? Eine gesicherte Erkenntnis, die eine andere Erkenntnis sichert, eine Information. Was ist ein Indiz? Ein Hinweis darauf, dass etwas sein könnte. Es passt ins Bild. Und was ist ein Anhaltspunkt? Noch schwächer. Es ist nichts, was dagegen spricht, sondern ja, der war in Stuttgart, ja, aber was heißt das jetzt? Ja, das ist das saubere Denken, dass ich eben sagen kann, was bedeuten die Dinge und dass ich mir Zeit nehme beim Denken. Der Zeitdruck, den diese emotionalisierenden Spruchbilder im Internet versuchen zu provozieren, der ist fast immer unnötig. Ich muss niemals sofort reagieren, sondern ich kann mir das angucken und überlegen, versucht mich da einer über den Tisch zu ziehen, ist das die typische Desinformation, die wir kennen? Und genau, darum geht's, um diese drei Sachen, die würde ich benennen.
Und vielleicht im Internet, wenn man was liest, erstmal eine Nacht drüber schlafen, sich informieren und dann teilen.
Das alte Lieber Bundeswehrprinzip, Tilo. Genau. Bevor du dich über den Oberleutnant beschwerst, schläfst du eine Nacht drüber.
Lieber Tilo, vielen Dank für dieses eindringliche Gespräch.
Danke
Dein
sehr.
Kapitel in Wir sind Fake zeigt ja, dass Aufklärung heute nicht nur Wissen bedeutet, sondern auch Haltung und Skepsis und Demut vor der Wahrheit. Mehr zu Tilo Baum, seinen Büchern und Seminaren findet ihr auf tilobaum.de, richtig?
Mit Strich dazwischen, genau.
tilo-baum.de und natürlich in unserem Buch Wir sind Fake, erschienen im Brainscript Verlag. Danke fürs Zuhören bei Impulse und Perspektiven und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Dankeschön und tschüss.
Ciao.
Ciao.
Der DIKT-Experten-Talk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de.